Und genau darum geht es auch heute. Wir haben hier gemeinsam jetzt Zeit. Und es geht um die Frage, was hast du eigentlich zu geben? Genau. Jetzt brauche ich das Bild. Danke. Vielleicht geht es euch ja so, dass ihr in den Taschen so wenig habt. Ich habe eine total krasse Geschichte gefunden, wo ich mir dachte, boah, das ist absolut ermutigend zu sehen, wie es mit meinem Mangel ist und wie es mit der Fülle bei Gott ist. Und ich möchte euch diesen Bibelabschnitt vorlesen. Den findet ihr, wenn ihr zu Hause mal suchen wollt, gebt da einfach Apostelgeschichte 3 ein und guckt gleich die ersten 11 Verse an. Und da werdet ihr zwei Leute kennenlernen, Petrus und Johannes, die mit einem Selbstverständnis Jesus nachfolgen, dass ich mir denke, boah, das wünschte ich mir, dass wir das hier heute mitnehmen, dass wir das leben. Der Abschnitt ist klein, also ihr könnt eure Ferngläser rausholen. Kann man hoffentlich lesen. So. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr, also 15 Uhr, gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jeden Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft schon an der schönen Pforte gesehen hatte, waren sie starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt, und alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen war. Ja, Unmögliches hat der Gelähmte an dem Tag wahrscheinlich nicht erwartet, als er da wieder an der schönen Pforte am Tempel saß. Ob er das genossen hat, dass der Ort schön ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich hat er sich schon abgeholt, weil wir wissen, dass er von Geburt an gelähmt war. Er war inzwischen über 40 Jahre alt und es ist eine harte Realität, wenn man lange chronisch krank ist, eingeschränkt ist. Jeder von uns kennt es in kleinen Abschnitten, manche in großen Abschnitten. Und wir kennen es auch, wie es ist, so in der harten Realität zu wohnen. Ich dachte mir eben, als wir die Lieder gesungen haben, das klang total schön. Aber wenn wir jetzt heute einfach mal so gucken, was sind denn heute so die Schlagzeilen? Ja, dann merken wir, oh, gestern 174 Leute beim Fußballspiel totgetrampelt. Wir merken, nehmen wir kleine Beispiele, das harte Elend allein für die Leute, egal ob sie jetzt russisch oder ukrainisch oder wer auch immer beteiligt ist, dort in der Region ist, allein um Lyman, was das bedeutet, eingekesselt zu sein. Ich meine, ich bin noch in einem Alter, Jahrgang 67, wo ich jetzt auch nicht groß erzählen kann, aber ich weiß immer, mein Opa, der war eben in Stalingrad, der hat mir das erzählt, wie das war. Und der war froh, dass er noch den Splitter abbekommen hat, um rechtzeitig rauszukommen. Aber wie das ist, wenn du nichts zu essen hast und eingekesselt zu sein. Wie gesagt, wir leben gerade in einer Zeit, wo wir hier sitzen und ich fand es so schön in deiner Anmoderation, als du gefragt hast, was wir alles haben und dankbar sein können. Und gleichzeitig das Bewusstsein zu haben, dass während wir hier sitzen, hier Menschen um uns herum wohnen, die gerade ganz viel Not haben. weil es ihnen schlecht geht. Und seien wir ganz ehrlich, also ich zumindest, mir geht so, manchmal stumpft man auch so ein bisschen ab und manchmal haben wir auch gar keinen Bock mehr. Jetzt langt es doch langsam wieder Ukraine-Krise, ne? Also so viel Brennpunkte brauche ich gar nicht gucken, um ständig das ganze Leid zu sehen. Der Mensch und auch wir alle, wir schrauben unsere Erwartungen runter und ich weiß nicht, wie es diesem Mann gab, was er für Erwartungen an sein Leben hat, ob er sich an sein Elend, an seine Einschränkung gewohnt hat. Immerhin saß er ja im Tempel. Wir kennen den Spruch, lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Jedenfalls hat er sich als der Gelähmte Tag für Tag dorthin gesetzt, an den Ort, wo man Gott begegnen kann, wo man eigentlich den Schöpfer der Dinge, den Arzt der Ärzte treffen könnte. Und er versucht durch Betteln über die Runden zu kommen. Ich glaube, er konnte sich nichts anderes vorstellen. Das ist einfach so, weil wir oft so reagieren, dass wir nicht mehr das Große denken wollen, weil wenn ich Schmerzen habe, dann will ich nur irgendwann, dass ich es nur einigermaßen schaffe. Ich hatte ja jetzt nur diese Kleinigkeit, dieses Magen-Darm-Virus, keine Sorge. Das ist eigentlich ein gutes Argument, nicht umarmt zu werden. Ja, also jedenfalls wollte ich sagen, also jedenfalls hatte ich diesen Magen-Darm-Virus und allein diese Einschränkung, dieses Magendrückens und Dings, ich habe mir nur immer gedacht, hoffentlich hören die Schmerzen irgendwann auf, dass man einigermaßen entspannt schlafen kann. An mehr war gar nicht zu denken. Ich weiß nicht, wie es dem Mann geht. Er hat nur noch gedacht, hoffentlich kriege ich heute genug Geld zusammen, damit ich den Tag auskommen kann. So saß der Gelähmte da und an dem Tag kommt alles anders. Anders, als er es erwartet hat. Warum auch immer. Kein Geld, nicht mal ein Cent, kein Gold, kein Silber steht da im griechischen Text von Petrus und Johannes, sondern stattdessen ein Wunder, seine Heilung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Stichwort Wunder. Natürlich singen wir das hier. Natürlich sind wir hier eine Gemeinde, wie viele andere Gemeinden. Und natürlich haben wir schon oft über Heilung und Wunder gesprochen. Aber irgendwie mischt sich doch da immer so ein bisschen Zweifel mit. Wir haben manchmal so Bedenken und Vorbehalte. Das merken wir schon daran, dass wir selbst im Alltag eigentlich gar nicht damit rechnen. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr jetzt jemanden im Rollstuhl trefft, auf die Idee kämt zu sagen, hey, ich könnte ja mal hingehen und könnt wie Petrus und Johannes agieren. Weiß ich nicht. Etwas Übernatürliches erwarten, so richtig im Hier und Jetzt. Vorgestern war ich einkaufen und ich habe meine Sachen in meine Fahrradtasche gepackt und währenddessen kam ein Mann zu mir. Und irgendwie scheint der Mann einfach einsam zu sein. Jedenfalls fing er an und sagte, mir geht's gar nicht gut, aber ich bin jetzt zum Einkaufen gekommen und ich habe so Bandscheibenprobleme. Und ich hatte ja die Predigt hier vorbereitet und dachte mir, ja, ganz ehrlich. Ich merkte, wie in meinem Herzen es so richtig krampfte. Und ich dachte, oh, im Namen von Jesus Christus könnte ich jetzt noch so ganz leise vielleicht sagen. So, aber ob ich jetzt zu dem Mann das sagen würde, ich weiß nicht. Außerdem roch der ja so ein bisschen nach Alkohol. Ich weiß gar nicht. Ach nee. Hand aufs Herz, wem geht's auch so? Zu stark sind die Bilder von Leid, die wir haben. Und während wir gerade gesungen haben, dass Waisenkinder in den Arm genommen werden und dass Menschen geheilt werden, wissen wir, dass es auf der Welt oft eben überhaupt nicht so ist. Dass viele einfach durch die Gegend laufen und nicht wissen, wo kriege ich ihn auch zu Hause. Wo wir wissen, da wird viel gebetet, auch unter Menschen, die Christen sind. Und ihr wisst ja, wie viele allein in den Jemen Missionsgesellschaften und kleine Hauskreise da sind und seit Jahren beten, dass sich was verändert. Wir merken das auch in der Art, wie wir über Medizin nachdenken. Mediziner, Ärzte sind total unter Druck, weil wir erwarten total viel von ihnen. Ein Mediziner muss doch helfen können, ein Arzt muss doch eine große Kapazität haben und wenn er es nicht hat, dann kann ich mir ja nochmal eine weitere Kapazität suchen. Wir haben Bekannte, die mit einem Kind, das von klein auf einen Fehler hatte am Herzen, so weit gingen bis nach Paris, weil da eben gerade ein Forschungsprojekt von Ärzten waren und dann sind die von Ansbach nach Paris gefahren, um da Hilfe zu erfahren. Kann ich total gut verstehen, weil du versuchst deinem Kind natürlich Gutes zu tun. Und wenn der eine Arzt eben sagt, die Möglichkeiten haben wir noch nicht, versuchst du den nächsten zu bekommen. Die Frage ist, wie ist das? Erwarten wir mehr von der Medizin als von Wundern? Wir haben oft unsere Zweifel, sind wir ganz ehrlich. Die Frage ist, haben wir eigentlich einen Sinn für Wunder? So, dass wir es im Alltag leben können. Haben wir das Vertrauen darauf, dass was Außergewöhnliches passiert? Wunder passieren ja eigentlich immer in dem Moment, wo Gott ins Spiel kommt. Wenn einer oder etwas oder jemand zu Gott in seine Beziehung zu ihm kommt, dann geschieht schon ein Wunder, weil sich Wirklichkeit verändert. Sie verändert sich immer, weil wenn Gott mit seiner Kraft einwirkt, findet einfach Veränderung statt. Wenn der Heiler sich zeigt, dann findet Veränderung statt. Da kommt das Heilende zum Zug, da kommt der Heilungsprozess in Gang. Das ist ganz, ganz normales Gesetz, so wie wir es lesen in der Bibel und feststellen können unter Menschen, die mit Jesus leben. Natürlich verläuft nicht jede Heilung so offensichtlich und spektakulär wie hier und so spontan, aber es findet sich immer etwas, das sich verändert in Menschen, im Einzelnen zum Guten, dass Leute irgendwann eben Sprünge machen können und loben können, so wie hier. Sowas setzt Zeichen. Es ist ja schon ein Wunder, wenn sich das Leben dadurch verändert, dass Menschen begreifen, Mensch, meine ganzen Zusammenhänge und alles hat mit Jesus Christus zu tun. Für Johannes und Petrus war das eine riesengroße Chance und ein Auftrag zugleich, dass sie gemerkt haben, in diesen 3 Jahren mit Jesus, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann verändert sich Alltag, dann verändert sich das Leben von Menschen. Das haben die ständig hautnah gesehen. Menschen in Berührung mit Jesus, da hat sich was verändert. Wenn du und ich in dieser Gemeinschaft mit Jesus leben, dann hat es Auswirkungen. Die Frage ist, glaubst du es oder glaubst du es nicht? Glaubst du das wirklich so, dass du das mitnimmst an deinen Arbeitsplatz, den Menschen, denen du begegnest, egal was du zu tun hast, glaubst du das, dass das Wirkung hat in dir? Es ist super, wenn du glauben kannst, dass du von Gott gewollt bist und geliebt bist. Das ist eine der ersten Sachen, die wir hier uns wünschen, dass du das verstehst, dass ihm deine Vergangenheit überhaupt nicht wichtig ist und deine Leistung, sondern dass Gottes Zusage immer ist, ich liebe dich so, wie du bist, ob du jetzt die Frisur so offen trägst, ob du optimal fürs Wetter wie ich oder ob du ganz andere Dinge hast. Das ist so, das gilt für dein Kind im Bauch, das gilt für denjenigen, der jetzt gerade, was weiß ich, sich elend oder sonst wie viel fühlt. Du bist gewollt, du bist geliebt, Gott hat sich ausgedacht. Das ist schön, das ist super. Das andere ist, es ist schön, wenn du begriffen hast, dass du von Gott einzigartige Fähigkeiten einzigartige Gaben bekommen hast, Talente bekommen hast, die du einsetzen kannst, Möglichkeiten, Raum, Zeit, Menschen, Kontakte. Du hast so viel von Gott geschenkt bekommen und wenn du begreifst, dass das alles ein Ziel hat, dann ist es super. Doch ist uns bewusst, dass wir Beauftragte und Berufene sind? Dass wir eigentlich gar nicht autark bestimmen können, was ich mit meinen Dingen mache, sondern dass ich, wie die Bibel an vielen Stellen das so unangenehm ausdrückt, dass wir Sklaven Gottes sind? Sagt Paulus, ich bin ein Knecht Gottes. Knecht sagt man ja heute nicht mehr, ne? Habe ich jetzt ein bisschen den Dulos ein bisschen anders übersetzt, aber das finde ich irgendwie total faszinierend. Ist es uns eigentlich klar, dass es auch eine Verpflichtung ist und ein Auftrag ist, eine Aufgabe ist, das zu leben, was ich an Liebe erfahre und was ich geschenkt bekommen habe? Jesus sagt, gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Weniger geht nicht. Oder ihr, brecht es mal runter auf euch, du bist ein auserwähltes Volk. Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid königliche Priester, Gottes heiliges Volk. Ihr seid Gottes Eigentum, das sind wir wieder. Das heißt, du bist nicht dein eigener Verwalter, sondern du, also bist Verwalter, ja, aber nicht dein eigener Besitzer. Und dadurch seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch gerufen ins Licht, um dieses Licht zu leben. So schreibt es der Petrus in einem seiner Briefe, der Petrus, der hier läuft. Und in Matthäus 5 sagt Jesus, an deinen Taten sollen die Menschen erkennen, dass ihr einen Vater im Himmel habt. Um weniger geht's gar nicht. Du hast was zu geben, mehr als du denkst. Hier. Ich wusste ja nicht, dass wir heute so einen schönen Hund hier haben. Der hätte es wahrscheinlich noch besser zum Ausdruck bringen können. Jedenfalls, du hast mehr zu geben, als du erwartest. Und natürlich sind Erwartungen da. Wer als praktizierender Christ lebt, wird auch entsprechend eingestuft. Und das ist auch gut so. Und ich möchte das heute mal von der anderen Seite aufziehen, weil oft hört man ja, die Leute, die haben immer nur Erwartungen und so weiter. Aber natürlich, die Erwartungen sind doch berechtigt. Wir sind Bodenpersonal Gottes. Und wenn einer sich wieder versöhnen will, weil Streit ist, dann doch hoffentlich du als Christ. Und wenn jemand weiß, ich kann jetzt wieder beten, dann hoffentlich du. Und wenn jemand hinguckt, wenn Leid da ist, dann hoffentlich doch jemand wie du, weil du eben von Jesus ergriffen bist. Diese Erwartung dürfen doch Menschen haben, auch an Kirche, auch an FEG, egal an welche Gemeinde. Wie anders sollen den Menschen einen Eindruck bekommen, wie Jesus ist, wenn sie das nicht an uns sehen könnten? Jedenfalls Petrus und Johannes sind sich dessen total bewusst. Sie sagen selbstbewusst, und das finde ich schon unglaublich, sieh uns an. Ja, damit fängt es ja schon an. Ich bin ja immer froh, wenn ich nicht gesehen werde. Ja, aber sieh uns an, sagt er. Rufen Sie den Mann zu. Das heißt, du hast jetzt berechtigte Erwartungen und wir haben dir auch was zu geben. Das ist zwar meist was anderes, als die meisten Leute um uns herum zu erwarten haben, aber wir haben was zu geben. Und dann sagt Petrus, Geld habe ich keins. Und dieses Eingeständnis ist jetzt nicht irgendwie so ein Eingeständnis, wo er sich klein, ängstlich und so nicht wirksam fühlt, zweifelnd, weil er weiß nämlich, was er hat. Er weiß, was er an Jesus hat und was dieser Jesus kann. Und deswegen sagt er ganz mutig, was ich aber habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und er ergriff ihn bei der Hand. Also Petrus lebt so richtig vor, was ich als Nachfolger von Jesus als Christ leben kann und wie ich anpacken kann im Alltag. Es ist super, dass wir sozial engagiert sind. Es ist super, dass wir hoffentlich auch so Zivilcourage haben. Aber wir haben doch viel mehr zu geben. Und das ist richtig, richtig gut. Die entscheidende Komponente ist ja diese Macht Christi, die wir haben. Ist dir das eigentlich bewusst? Die Kraft des auferstandenen Herrn, mit der wir fest rechnen können. Das ist das eigentliche Geheimnis von allem christlichen Leben und Handeln, dass wir eine Kraft haben, die da ist, die vorhanden ist. Ich liebe ja Märchen. Ich weiß nicht, wie ihr moderne Märchen findet, aber ich mag Krieg der Sterne total gerne. Und da heißt es ja immer, die Macht muss mit ihr sein und so, ne? Aber diese Padawan, so nennt man die Schüler, die später Jedi-Ritter werden, die müssen erst mal begreifen, dass diese Macht erstens mal da ist und wie sie die anwenden. Ja? Und ich habe später noch ein Bild von dem schönen, süßen Yoda. Ich wünsche mir, jeder von euch hätte so einen kleinen grünen Yoda um euch, der euch immer sagt, dass die Macht mit euch ist. Die ist da. Du musst es nur begreifen, wie kann ich diese Macht nutzen? Wie kann ich sie anwenden? Hier sehen wir, dass das ganz selbstverständlich geschieht, dass hier Leute sind, die sagen, die Macht Christi ist mit mir. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist kein Sonderstatus, den Paulus für sich beansprucht, sondern der für dich und mich gilt, unabhängig davon, wie du dich fühlst. Nicht du lebst, sondern Christus in dir lebt. Und das ist es, was wir alle, die wir im Glauben mit Jesus leben, auch wirklich haben und umsetzen können. Wir haben diese Macht, die mit uns ist. Wir bringen überall Jesus mit hin. Du bringst Jesus mit hin zu deinem Kind. Du bringst Jesus mit hin zu anderen Menschen und Kindern. Du bringst Jesus mit hin, wenn du zu jemandem gehst, der gerade große Not erlebt. Wir haben im Sommer 2 Witwen besucht, meine Frau und ich. Und ich überlege mir jedes Mal, warum tue ich mir das jetzt an bei jemandem, der frisch jemanden gestorben ist? Weil ich finde es immer total schrecklich, weil ich mir immer denke, boah, was willst du denn jemandem sagen, der lange verheiratet war, und dann auf einmal seinen Partner relativ plötzlich verliert. Was willst du denn jemandem sagen? Aber dann denke ich mir gleichzeitig, wenn ich nichts zu sagen habe, wenn ich nichts zu bringen habe, ja, wer hat's denn dann? Die beiden Jünger jedenfalls sind sich bewusst, diese Kraft ist mit ihnen. Es braucht offene Augen, eine sensible Wahrnehmung und eine Bereitschaft, sich stören zu lassen. Das sehen wir hier. Wir bedenken, die beiden Jungs waren auf dem Weg in Gottesdienst. Tempel. Also es war jetzt um 15 Uhr ist Gebetszeit für die Juden. Das heißt, sie haben sich auf den Weg zum Tempel gemacht. Ich weiß nicht, wem ihr hier im Regen schnell begegnet seid. Ich bin nur einem Schatten von Jonathan Schramm begegnet, der mit so einer Affengeschwindigkeit vor mir durch die Tür gerannt ist, dass er mich fast erschlagen hätte. War jetzt nur so ein kleiner Hinweis. Jedenfalls, das Gebetstreffen war für die fest im Terminkalender verankert. Aber es waren trotzdem jetzt nicht irgendwie so weltfremde Fromme, die gesagt haben, Mensch, ich muss jetzt zum Beten gehen, ich habe gar keine Zeit, und die dann einfach straight durchgehen, sondern sie gehen mit offenen Augen und sie nehmen wahr und sie lassen sich stören. Die Barmherzigkeit von Jesus hat ihnen selbst das Herz und die Augen geöffnet. Und wenn du es noch nicht hast, dann bete dafür. Gott kann dir das schenken. Petrus und Johannes jedenfalls bleiben stehen und gingen auf den Bettler ein, der sie erwartungsvoll anguckt. Da kommt jetzt schon hier der Jota, aber nee, den gebe ich euch noch nicht. Petrus und Johannes bleiben stehen, sie wenden sich ihm zu und wir halten noch mal ganz kurz fest, die hatten nicht die Bibel. Also es war jetzt nicht so, dass die morgen sich hingesetzt haben, zusammen Apostelgeschichte 3 gelesen haben. Hey, guck mal, da steht unser Namen. Ey, wir gehen heute zum Beten und dann gehen wir da die Treppe rein, hoch und da sitzt da jemand und wir werden den gesund machen. Krass. Hey, Johannes, Alter, das wird heute ein richtig cooler Tag. Das machen wir. Genauso, wie es da steht. Hatten die ja gar nicht. Wussten ja gar nicht, was passiert. Also man kann ihnen jetzt nicht vorwürfen, es irgendwie wäre jetzt hier besonders abgesprochen. Was wir auch nicht lesen, ist, dass sie feststellen, Moment mal, der Mann hat doch noch Hände. Der könnte doch einen Teppich knüpfen. Warum sitzt denn der hier und bettelt? Fauler Hund. Und er hat sich echt eine Stelle rausgesucht. Hier kommen die ganzen Touris, ja. Schöner Tempel und so. Schönster Eingang. Der weiß genau, wo man Geld abgreift. So ein Hallodri. Für den Typen, ach, und Bettler gibt es ja genug. Da hinten sitzt ja noch mehr. Nee, also dafür habe ich jetzt keine Zeit. Witzig, so waren sie auch nicht drauf, ne? Das ist echt faszinierend. Sicherlich, es gab genug Gelähmte in Jerusalem, aber Petrus wusste, heute und hier ist der Moment. Warum, weiß ich nicht. Aber wir wissen, dass er sagt, oder das lebt, da wo ich Möglichkeiten habe, möchte ich diese Möglichkeiten auch umsetzen. Und natürlich ist es nicht immer so sichtbar wie hier, aber trotzdem ist es so, wir leben Leid und Not um uns herum wahr und wir wissen, dass wir einen Gott haben, der handeln kann. Wir erleben jetzt Petrus als jemand, der hier richtig zupackt. Petrus verlässt sich darauf, nicht auf seine eigene Kraft. Jetzt sind wir hier. Ich mag dieses Bild. Ich habe das schon öfters gebraucht, weil ich mag das, weil dieses Lebensgefühl, was die Frau ausdrückt, das kenne ich sehr gut. Und dieses Bewusstsein, dass man eigentlich voll die Power hat, weil Jesus ja wirklich in uns ist, das ist irgendwie faszinierend. Er traut sich jedenfalls zu, auf ihn hinzugehen und zu ihm zu sagen, was ich dir zu geben habe im Namen Jesu Christi, steht auf. Ich meine, wir kennen diesen Spruch, dass Nomen est Omen, im Namen steckt ein Programm. Und der Name von Jesus heißt eben, Gott hilft und Gott rettet. Ist dir das eigentlich klar? Wie bist du drauf? Weißt du, zu welchem Machtbereich du gehörst? Weißt du, wie diese Gegenwart Jesus sich auswirkt, wenn du es lebst in deiner Familie, in deiner Umgebung, egal wo du stehst? Wir dürfen doch mit ihm reden. Und wir dürfen doch sein Erbarmen herabrufen und wir dürfen doch zuversichtlich sein, dass dieses Zusagen, dass das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird, weil Gott es eben aufrichtet oder dass er für die Schwachen, Kranken und Schuldigen alles gibt als Arzt, das gilt auch für uns. Jesus macht dich zum Gewinner, wenn du es begreifst, dass du wirklich diesen dabei hast. Ich wünschte dir, dass es dir geht hier wie diesen, dass du eben so einen kleinen Yoda hast. Und wenn es da ist, deine Kleingruppe, ein Bruder, eine Schwester, jemand, mit dem du zusammen beben kannst, jemand, der dich erinnert. Oft sind es ja auch, das ist das Coole, die Kinder, die einem das so weitergeben und aus dem Kindergottesdienst auch ganz erfüllt kommen und einem deutlich machen, Mensch, da steckt eine Kraft dahinter. Es geht hier bei dem Namen Jesu ja nicht um irgendeine Zauberformel, dass wir jetzt irgendwie ab jetzt immer dieses sagen muss, im Namen von Jesu Christi, sondern darum geht es nicht. Er verfügt über uns und er ist derjenige, der durch uns handelt. Darauf können wir uns verlassen. Das ist eine Zusage. Echter Glaube bedeutet, dass ich zugreife und handle. Und das finde ich das Faszinierende. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass ja diese erstaunliche Wirkung des Glaubens an Gott sich in dem Moment entfaltet, wo er zupackt, nicht vorher. Also in dem Moment, wo Petrus ihn bei der rechten Hand nimmt, ist ja noch gar nichts passiert. Oh, du hast schön warme Hände, das ist, ja, ich bin aufgeregt, das ist immer so, wenn man da, ist ganz klar. Jedenfalls, in dem Moment ist ja immer noch nichts passiert. Und dann lesen wir, er zieht und in dem Moment steht im Bibeltext, werden die Knöchel stark und dann erst zieht er ihn hoch. Also bis zu dem Moment wusste Petrus ja immer noch nicht, das finde ich so krass. Erinnert euch immer an diesen Satz und wenn er das mitnimmt, er hat es nicht vorher in der Bibel gelesen. Also Bibellesen bringt es echt, aber er hat es vorher nicht gelesen. Zupacken konnte er als Fischer. Und dann lesen wir, sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest und er sprang auf. Das allein vermag ja nur diese Kraft Gottes, diese Schöpferkraft, die da ist, die auf einmal in einer wunderbaren Art und Weise sich mit dir verbindet in einem Alltag, die mit dir geht und Probleme verändern kann. Gib nicht auf, sondern schau auf ihn. Die Erzählung schließt damit, dass der Gelähmte Gott lobt. Er lief und sprang umher und lobte Gott. Aus einem Bettler ist ein Beter geworden, so fast wie so ein Flummi. Und der springt und hüpft da durch die Gegend. Apropos springt und hüpft, also wir können jetzt hier staunen. Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, dem es total schwerfällt zu glauben und ihr braucht eine Erinnerungshilfe, ja? Das wäre total cool. Ihr braucht eine Erinnerungshilfe, weil ihr sagt, Mensch, ich brauche irgendwas, wo er sagt, Mensch, wo kriege ich denn die Erinnerung her, dass Gott da ist und dass Gott irgendwas macht, ja? Wie kriege ich das hin? Ja, ihr müsst schon fangen, meine Güte. Und dann komme ich auch ins Staunen. Leider, mehr haben jetzt nicht reingepasst. Ich habe nur so eine kleine Packung. Die anderen müssen sich einfach selbst merken. Steckt euch diesen Flummi in die Tasche. Nehmt ihn mit. Lob Gottes kann Lähmung verändern, kann Lähmung aufheben, kann eigenes Leid und kann das Leid anderer Menschen wegmachen. Wer auch nur ein Menschenherz bewegen konnte und Gott zum Danken gebracht hat, dass er eben Gott lobt, der hat nicht umsonst gelebt. Das ist einer der Sprüche, die ich für mich persönlich immer total positiv finde. Und ich habe euch zum Schluss noch ein Bild mitgebracht, das mag ich total gerne. Das sprayt so ein Typ auf, ich kann ja eigentlich gar nichts machen. Und auf der anderen Seite der Ecke lesen wir, es ist auch gar nichts möglich, aber wenn man die Perspektive verändert, und das ist ja das Christsein, du hast eine andere Perspektive, du guckst nicht nur auf deine Möglichkeiten und auf die Unmöglichkeiten des Leides, sondern du guckst auf das ganze Bild und du siehst auf einmal, Mensch, tu es einfach, weil nichts ist unmöglich. Oder, ja, genau. Das ist einfach die Botschaft, die es wichtig ist. Du hast was zu geben. Du vermagst alles durch den, der in dir mächtig ist, Jesus Christus. Und das wollen wir glauben. Amen.